Guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und danke dir, Micha, für diesen tollen Einstieg heute Morgen. Ich denke, jetzt sind wir alle da, wir sind alle wach und das ist auch das Thema heute unseres Gottesdienstes, aufgewacht. Ich denke, aufgewacht sind wir alle irgendwie, irgendwann heute Morgen, sonst wären wir nicht hier. Aber sind wir dann auch wach? Nur weil wir heute Morgen aufgeweckt wurden, sind wir dann auch aufgeweckt? Da ist ja ein Unterschied zwischen aufgeweckt werden und aufgeweckt sein. Und ja, darum geht es auch heute hier im Gottesdienst. Bin ich aufgeweckt? Gehe ich wach und aufmerksam durchs Leben? Aufgeweckt wie der kleine Felix, der gleich gesegnet wird und hier schon mich anstrahlt. Bin ich ein aufgeweckter Christ? Habe ich einen aufgeweckten Glauben? Bin ich neugierig, wachsam oder ja, schlafe ich eigentlich noch, obwohl ich eigentlich schon auf bin? Darum geht's heute und ja, wir sind gespannt auch auf die Predigt, die der Arno uns zu diesem Thema später halten wird. Jetzt möchte ich zu Beginn einmal mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ja, guten Morgen, Jesus, und ich begrüße dich, ja, stellvertretend für alle, die dich heute noch nicht gesprochen haben. Danke, dass du heute hier bist. Danke, dass du unter uns bist, wenn wir ja Gottesdienst feiern wollen, zu deiner Ehre. Ich bitte dich jetzt für die nächsten Stunden, dass du ja bei uns bist, dass du uns ja was sagst, dass du zu uns sprichst jetzt durch Lieder, durch Gebete, durch dein Wort, durch das, was gesprochen wird. Schenk, dass dieser Gottesdienst, den wir heute halten wollen, zu deiner Ehre wird, zu deinem Segen. Ja, aber auch, dass wir persönlich etwas mitnehmen können heute. Bitte dich auch, dass du bei den Kindern heute bist, im Kindergottesdienst und bei den Jugendlichen im biblischen Unterricht und ja auch überall sonst auf der Welt, wo heute Gottesdienste gefeiert werden, wo wir zusammenkommen, ja, um Gemeinschaft zu haben und dir die Ehre zu geben. Danke, dass wir das hier in Freiheit tun können und ja, ich bitte dich, dass du unter uns bist heute. Amen. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Viele haben es schon per E-Mail gelesen oder auf den Flyern gesehen und auch vorne am Eingang, dass wir nächste Woche Erntedank feiern und wir möchten haltbare Lebensmittel sammeln für den Stern im Norden. Die bieten jeden Tag ein Mittagessen an für bedürftige Kinder und ja, wir wollen dafür Spenden zusammenlegen in Form von Geld oder in Form von Lebensmitteln, dass die diese Arbeit auch weiter tun können und ihr könnt ab heute vorne am Eingang Lebensmittel deponieren, die dann nächsten Sonntag dann zum Stern im Norden gehen. Einen Zettel gibt es auch, was benötigt wird, den könnt ihr vorne am Infopunkt einsehen, also vor allem haltbare Sachen, Nudeln und so weiter, was Kinder gerne essen. Nehmt euch den Zettel mit und ja, geht gerne für diese Kinder einkaufen. So, jetzt haben wir hier auch schon was zur Erntedank passt und ich stehe hier unter so einem schönen Bogen. Das liegt daran, dass wir gestern hier Hochzeit gefeiert haben und ja, auch von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Pia und Johannes von Dewitz, die hier gestern geheiratet haben. Letzte Woche habt ihr das Bundesopfer zusammengelegt für andere Gemeinden in Not und dort sind 1.149,54 € zusammengekommen für andere Gemeinden. Vielen Dank an alle, die sich daran so reichlich beteiligt haben. Und auch jetzt wollen wir die Kollekte zusammenlegen, die ist bestimmt für die Belange dieser Gemeinde hier und wir singen dabei auch das erste Lied, Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, die ersten vier Strophen.
Stimmt. Liebe Gemeinde, guten Morgen. Es gibt regelmäßige Besonderheiten in unserer Gemeinde. Es gibt Feste, die wir immer wieder begrüßen. Eins dieser Feste ist die Hochzeit und nächsten Sonntag darf sich die Gemeinde schon über die nächste Hochzeit freuen, nämlich von Anja und Armin. Wir feiern deren Hochzeit am nächsten Samstag um 15 Uhr und auch dazu ist die Gemeinde ganz herzlich eingeladen. Zu den großen Festen, die wir wiederkehrend feiern, aber immer mit anderen Leuten, gehört auch die Taufe. Ich stehe hier auf einem Taufbecken, aber heute ist keine Taufe, denn taufen tun wir als Freikirche Menschen, die persönlichen Glauben an Jesus Christus gefunden haben, die also auf eigenen Beinen gelaufen kommen und sagen, ich möchte zu Jesus gehören und das bekunde ich durch meine Taufe. Der junge Mann, den wir heute vorstellen, wurde schon erwähnt. Der Felix steht auch schon auf eigenen Beinen. Den werden wir aber nicht taufen, sondern den wollen wir segnen. Und segnen tun wir alle Kinder, die Eltern zu uns bringen. Davon erzählt die Bibel, dass Mütter ihre Kinder zu Jesus brachten, dass er sie segnen möchte. Und Jesus tat das auch. Und wir lesen da, dass er sich ihrer annahm, dass er sie herzte und segnete und dass er den Erwachsenen dazu etwas Wichtiges sagte, nämlich, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Kinder haben uns also gewaltig etwas voraus in ihrem Vertrauen, in ihrem natürlichen Vertrauen zu ihren Eltern und zum Leben und auch zu ihrer Nähe zu Gott, der sie liebt. So freuen wir uns heute über die Kindersegnung von dem Felix Lochner und ich bitte die Eltern nach vorne zu kommen, ich bitte den Jonas nach vorne zu kommen, das ist der Bruder und die Paten auch. Also eine große Versammlung, ich weiß nicht, ob wir hier alle reinpassen, aber kriegen wir schon hin. Grüß dich. Dich hatte ich schon. Jonas, grüß dich. Hey. Ja, also die beiden, ne, sind die Eltern und das sind die Paten links und rechts. Sie sind aber nicht verheiratet oder sowas. Beide sind verheiratet, aber nicht miteinander. Ich setze das mal zur Seite, genau. Tretet heraus ins Tor. Kindersegnung, das ist der liebe Felix, um den es geht, der mir heute Morgen etwas voraus hat, denn Felix trägt Krawatte, ich nicht. Für die Eltern gibt es immer eine Urkunde mit einem ausgewählten Bibelwort und später werdet ihr beide das dem Felix vielleicht vorlesen. Und nochmal in Erinnerung rufen. Und in dieser Segnungsurkunde steht auch ein Lied von Manfred Ziebald. Und diesen Text im Refrain lese ich einmal vor. Ich wünsche dir sehr, dass dein Leben gelingt. Und ich wünsche dir das, was es froh macht und leicht. Doch ich wünsche dir noch mehr, was dich weiterbringt auf dem Weg, der von hier bis zur Ewigkeit reicht. Also ein ganz weiter Bogen, der ausgespannt wird und deswegen ist uns die Segnung der Kinder wichtig. Das junge Leben führt wie unser aller Leben zum Tod und zur Ewigkeit. Das ist unser Gebet, zur Ewigkeit bei Christus. Und jetzt habe ich für dich, lieber Felix, ein Bibelwort ausgewählt. Denn es geht bei der Segnung nicht nur um gute Wünsche, sondern es geht tatsächlich um einen Segen. Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ihr Lieben, darum geht es. Wir sprechen, wir können einander Gutes wünschen und das ist auch wirklich sehr nett und oft ist es auch ernst gemeint. Aber Segen ist was anderes. Das gibt Gott, der die Macht hat und den Willen, Gutes zu tun. Ähm, der die Macht hat und den Willen, Gutes zu tun, der dem Kind beisteht und den wir heute bitten dürfen, dass er Felix Weg begleitet und bei ihm ist in jedem neuen Lebenstag. In einem Leben, das wissen wir alle, erscheinen uns gute Dinge und weniger Dinge, die gut sind. Es erscheinen uns staunenswerte Dinge und solche, die zum Weinen sind oder zum Schreien. Und all das gehört dazu und bei all dem ist Gott dabei. Und in dem Sinne, lieber Felix, wirst du jetzt gesegnet von mir. Übernehme ich den? Versuch's. Ich gebe euch dann schon mal die Urkunde. Felix ist ein Jahr alt. Große Klasse. Ich bitte die Gemeinde zum Segen aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, ganz herzlichen Dank für Felix, das Leben, das du ihm geschenkt hast. Danke für die Eltern, die ihn lieben. Und wir bitten dich ganz herzlich für sie, dass sie aufkommen können für das Leben von Felix, solange er ihre Hilfe besonders braucht. Ich bitte dich, Herr, dass sie Acht geben und sich kümmern können um Felix und Jonas, ihre beiden Kinder, dass sie sie nicht übersehen, sondern ihnen geben, was sie brauchen. Und wir bitten dich, lieber Vater im Himmel, dass du jetzt deinen Segen dem Felix schenkst, dass du deinen Segen über ihn ausgibst in deinem Versprechen, dass wir glauben, du liebst die Kinder, nimmst dich ihrer an und wirst den Felix sein Leben begleiten. Wir bitten dich, dass du ihn zum lebendigen Glauben an dich führst, dass du ihn bewahrst auf seinen Wegen, dass du ihn in seiner Entwicklung gedeihen lässt. Lieber Felix, der Herr Jesus Christus, der dich liebt, er segne dich und er behüte dich. Lieber Felix, der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten, er schaut dich an, er liebt dich und er tue dir Gutes. Der Herr bewahre dich auf all deinen Wegen und führe dich zum ewigen Leben. Amen. Alles klar? Super. Ganz herzlichen Dank. Ja. Alles Gute euch weiterhin.
Wir wollen jetzt dem Felix und auch allen anderen Kindern und irgendwie auch uns allen, die hier sind, das Segenslied zusingen. Das kennt ihr alle schon, wenn die Kinder hier sind und in den Kindergottesdienst gehen. Der Vater im Himmel segne dich. Ich denke, das betrifft uns irgendwie alle.
Seine Liebe und Vergebung sollen. Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Vergebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Zu
den wiederkehrenden Ereignissen unseres gottesdienstlichen Lebens oder Gemeindelebens gehört es auch, dass wir immer wieder neue Gemeindeglieder in unsere Mitte aufnehmen dürfen. Und üblicherweise, so ist es auch heute, stellen wir sie zunächst der Gemeinde vor. Das gibt euch die Gelegenheit, sie besser kennenzulernen, und in einer Abendmahlfeier werden sie dann in unsere Gemeinde aufgenommen. Und heute stellen wir euch den Horst vor und die Anna, und ich bitte beide nach vorn zu kommen. Und Ruth und, danke, Norbert, du bist es. Das ist furchtbar mit den Namen. So. Die Vorstellung übernehmen die beiden, Ruth und Norbert, die im Aufnahmegespräch dabei waren. Und ich übergebe mal, liebe Ruth, an dich das Mikro.
Ja, ich möchte euch Anna Emmerich vorstellen. Ich glaube, sie ist schon bekannt, denn du kommst schon seit 2015 hier in unsere Gemeinde. Ne? Und bei dem Aufnahmegespräch, das war einfach, also ich glaube, das können wir beide so sagen, Anne war ja auch dabei, ein sehr ermutigendes Gespräch, weil Anna uns aus ihrem Leben erzählt hat, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und das ist wirklich, also eine Geschichte, da solltet ihr sie mal selbst fragen, das kann man nämlich gar nicht so schnell hier alles erzählen. Und wir freuen uns auch sehr, dass du...
Mikro ist aus.
Hört ihr mich dann?
Hier. Oh, okay. Wo war ich jetzt gerade dran?
Wir freuen uns sehr. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht, ja. Merke ich.
Ach so, okay. So. Ja, habt ihr verstanden? Oh, jetzt. Habt ihr vorher mich verstanden oder soll ich nochmal? Ja, also sie heißt Anna Emmerich und ihr solltet sie mal selbst fragen, wie sie zum Glauben gekommen ist. Das ist nämlich wirklich spannend. Ja, du kommst seit 2015 hier in unsere Gemeinde und wir freuen uns sehr, dass du uns auch gesagt hast, dass du dich hier sehr wohlfühlst und wirklich auch deine geistliche Heimat hier gefunden hast. Du bist engagiert in der Seniorenarbeit, sowohl im Seniorenbibelkreis als auch im Seniorenkreis selbst und bist auch in einem Hauskreis. Und das, was sie uns wirklich glaubhaft gesagt hat, sie ist einfach angekommen hier und das ist einfach eine sehr schöne Sache und wir freuen uns, dass du jetzt auch diesen Schritt tust und auch Gemeindemitglied werden willst und wünschen dir dafür wirklich Gottes Segen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr über sie wissen wollt, fragt sie einfach.
Ja, Horst Zellmer habe ich auch schon vor vielen Jahren kennengelernt, 2009. Das war für mich so eine besondere Begegnung. Wir haben uns beim Männerfrühstück kennengelernt und er erzählte, wie er über Pro-Christ zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und parallel sogar durch eine gleich stattfindende Veranstaltung seinen Zwillingsbruder, das werde ich nicht vergessen. Und wir hatten in diesen Tagen hier auch Pro-Christ und dann hatte ich ihn gebeten, sonntags morgens vor dem Gottesdienst, ob er nicht berichten möge, wie er zum Glauben gekommen ist. Und obwohl wir uns so viele Jahre kennen, lernt man doch immer auch neue Seiten kennen. Als Thomas Körner und ich das Aufnahmegespräch mit Horst hatten, ist mir nochmal so sehr deutlich geworden, was für eine Liebe für andere Menschen er hat und auch für eine missionarische Gabe. Und da habe ich ihn gebeten, ein paar Worte selber dazu zu sagen. Horst, bitte.
Ja, es geht hier weniger um mich, sondern es geht um unseren Herrn. Und wir haben vorhin gerade das Lied gesungen. Du gibst uns Frieden und die Wahrheit und das Leben. Und wenn ich etwas über meinen missionarischen Dienst erzählen soll, dann ist er nur ganz, ganz klein. Und zwar, Norbert meint sicherlich, dass ich Bibeln mit nach Ägypten jedes Jahr nehme. Und in ein paar Tagen ist es wieder soweit. Ich habe gestern einen ganzen Stapel Bibeln bekommen, in arabischer Schrift, und die nehme ich mit. Die kann ich sehr gut in meinem Tauchgepäck verstecken. Mache ich seit 10 Jahren und bisher immer gut gegangen. Und ich werde es auch los. Die Leute freuen sich, die Ägypter, die Muslime, sehnen sich nach dem Wort Gottes. Das könnt ihr mir glauben. Und Norbert spricht sicherlich noch die andere Sache an mit missionarischem Dienst. Ich fahre auch in die Ukraine jedes Jahr, weil wir da ein Projekt unterstützen mit schwer und schwerstbehinderten Kindern. Und die kommen, erfahren unsere Liebe, finanzielle Unterstützung. Und die Mütter bekommen Bibelunterricht. Ja, jetzt fragt er mich vielleicht, ja du sprichst ja nur Deutsch. Wie kannst du denn Russisch oder Ukrainisch? Das kann ich nicht. Ich kann aber nur einen Satz auf Ukrainisch. Und der heißt, Як же мені потрапити на небо? Und das ist der wichtigste Satz eigentlich. Der heißt auf Deutsch übersetzt, wie komme ich in den Himmel? Und die Mütter dieser schwerstbehinderten Kinder bekommen Bibelunterricht über dieses Thema. Und wir haben im letzten Jahr eine Bekehrung erlebt. Das war wunderbar. Ja, und dann schaffe ich auch noch ein paar Sachen mit Bibeln auch noch in die Türkei, weil auch die türkischen Muslime brauchen Jesus. Das haben wir vorhin im Lied gesungen. Ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit müssen sie ja erfahren. Und zwar über den, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Amen. Ja, danke schön. Und ansonsten gilt das natürlich auch, viele von euch kennen Horst, weil er in den letzten Jahren auch schon sehr aktiv in der Gemeinde war, auch einen Hauskreis leitet, im Kaffeedienst und so weiter. Nichtsdestotrotz, wer ihn noch nicht kennt, die Gelegenheit, bevor er nach Ägypten fährt, ihn kennenzulernen, bevor wir ihn dann in einem der nächsten Abendmahlsgottesdienste aufnehmen.
Genau. Ich möchte jetzt für die beiden noch beten und will das jetzt tun. Herr, wir danken dir ganz herzlich für die Anna und für den Horst. Du hast beide gefunden, hast beide zu dich gerufen, aus ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen heraus. Und sie beide dienen dir auf je ihre Art in den Gaben, die du ihnen verliehen hast. Das ist für uns eine echte Bereicherung und darüber loben wir dich. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir wachsen dürfen, zunehmen dürfen, im Glauben an dich, aber auch in der Mitgliederzahl. Und ich bitte dich herzlich für Anna und für Horst, dass du sie weiter gebrauchst, dass du sie behütest auf ihren Expeditionen und Unternehmungen und dass sie so zum Segen setzt auch in unserer Mitte. Dass wir einander dienen und immer tiefer uns in dich einwurzeln. Amen. Jo. Ja. Das ist schön, dass
bevor wir gleich auf die Predigt hören, lese ich uns einen Text aus Matthäus 17, den findet ihr auch auf euren Zetteln abgedruckt, die Verse 14 bis 20. Überschrieben ist der Text mit mangelndes Vertrauen. Als sie zu der Volksmenge zurückkehrten, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er leidet an Epilepsie und hat so furchtbare Anfälle, dass er oft ins Feuer oder auch ins Wasser fällt. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht heilen. Da sagte Jesus, was seid ihr doch für eine verkehrte Generation, die Gott nichts zutraut. Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her. Jesus sprach ein Machtwort zu dem bösen Geist, der den Jungen in seiner Gewalt hatte, und er verließ ihn. Der Junge war von da an gesund. Später kamen die Jünger allein zu Jesus und fragten ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? weil ihr Gott nicht genug vertraut, sagte Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen auch nur so groß wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, geh von hier nach dort, und er wird es tun. Dann wird euch nichts mehr unmöglich sein.
Mich hat dieses Bibelwort immer wieder bewegt, weil ich dachte, wie kann denn das sein? Was ist denn damit gemeint? Ich bete und Berge bewegen sich. Und in dem Vers 20 dieses Verses lesen wir ja vom Glauben. Und Martin Luther hat das übersetzt, wegen eures Kleinglaubens konntet ihr nichts ausrichten. Bei Kleinglauben denken wir an klein und wir denken natürlicherweise auch an groß. Und entsprechend sind wir ganz bei uns, mein kleiner Glaube. Aber ist das in diesem Text tatsächlich gemeint? Geht es darum, dass unser Glaube ganz klein ist und wenn der klein ist, kann Gott nichts tun? Und wenn er dann mittelgroß ist, kann Gott ein bisschen tun? Und wenn er ganz groß ist, unser Glaube, dann kann Gott ganz viel tun? Ist es möglich, dass Gott in seinem Handeln quasi von uns abhängig sind und wir die sind, die, wie es manchmal gesagt wird, Gottes Arm bewegen? Ich finde das ein ziemlich überforderndes Bild, dass es an mir hängen soll, Gottes Arm zu bewegen. Wie ist es zu verstehen? Ich glaube, dass die gute Nachricht, die wir gerade hörten, die gute Nachricht Bibel, ganz gut übersetzt, weil es da heißt, nicht wegen eures Kleinglaubens, sondern weil ihr Gott nicht genug vertraut. Die Betonung liegt also auf der Wirkmacht Gottes und seiner Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten Gottes, die hatten die Jünger aus den Augen verloren. Wir bewegen den Arm Gottes. Darin kann man sich mächtig fühlen. Man kann sich darin auch sehr wichtig vorkommen. Auch mächtig wichtig. Aber sollten die Wirkungen Gottes wirklich in unserer Hand liegen? Vielleicht ist es dir schon einmal so gegangen, dass du gedacht hast, also die Kraft Gottes hängt von mir ab. Ich erfülle quasi seine Batterien mit Energie durch viel Glaube, wenig Glaube oder gar kein Glauben. Und wenn ich gar keinen Glauben habe, ist Gottes Batterie auch leer. Wir lesen in der Bibel sehr deutlich, dass Gott seine Ehre niemand anderem lässt. Gott möchte, dass wir ihn ehren für sein Tun in dieser Welt. Es geht nicht darum, die Ehre auf unsere Mühlen zu leiten. Aus der Kraft und Liebe Gottes zu dem Menschen und aus seiner Liebe zu seiner Schöpfung, aus der Kraft und Liebe Jesu zu den Kindern, zu den Kranken, zu den Armen, also zu den Geringsten, geschieht Veränderung. Seine Liebe ist es, die Veränderung bewirkt. Seine Kraft ist es, die Veränderung bewirkt, weil ihr Gott nicht genug vertraut. Es ist keine menschliche Möglichkeit oder Unmöglichkeit, die hier beschrieben wird, sondern es behindert Gottes Werk in der Welt, wenn wir statt von ihm alles erwarten, von uns erwarten. Weshalb vermochten wir es nicht, fragten die Jünger Jesus. Eben, weil sie das Vermögen zu heilen bei sich suchten und nicht bei Gott. In der parallelen Überlieferung bei Markus endet der Bericht so, dass Jesus antwortet, diese Art geht nur aus durch Beten. Also dadurch, dass ihr euch an den wendet, der die Macht hat, die ihr nicht habt. Indem ihr alles von ihm, von Jesus, vom Vater erwartet und nicht mehr in eurer eigenen Vollmacht sucht. Diese Art geht nur aus durch Beten. Und in den Fußnoten der Textüberlieferung steht in manchen Übersetzungen auch noch durch Fasten und Beten. Das ist die einzig gültige Adresse, um die es geht. Veränderung, echten geistlichen Aufbruch, den vermag nur Gott selbst zu geben. Und als Gemeinde sind wir unterwegs, weil wir uns nach solchem Aufbruch aus der Kraft Gottes heraus sehnen, weil wir uns danach ausstrecken, weil wir verstanden haben, es sind nicht wir, die den Arm Gottes bewegen, durch unsere Kraft, durch unser Vermögen, sondern es ist Gott selbst, der uns anschaut und sagt, ich möchte so gerne euch helfen in eurer Schwachheit. Wie es weitergeht mit diesem wichtigen Thema des Aufbruchs, hören wir nach dem nächsten Lied. Den zweiten Bibeltext, den ihr auf eurem Manuskript findet, den finden wir in Lukas 12, 35 bis 40 und den lese ich jetzt einmal vor. Haltet euch bereit und lasst eure Lampen nicht verlöschen, sagt Jesus. Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selber bedienen. Vielleicht kommt er erst um Mitternacht oder sogar noch später. Freude ohne Ende ist ihnen gewiss, wenn er sie dann wachend antrifft. Macht euch das eine klar. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, würde er den Einbruch verhindern. So müsst auch ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Heinz, wie möchtest du denn einmal sterben? Fragt die Lehrerin in der Schulklasse. Wie mein Opa Wilhelm, der ist friedlich eingeschlafen. Ja, sagt die Lehrerin, das ist ein schöner Tod. Und sag mal, Heinz, wie willst du denn nicht sterben? Wie Onkel Max und Tante Elfi. Wie sind denn dein Onkel und deine Tante gestorben? Sie saßen in Opa Wilhelms Auto, als er eingeschlafen ist. So kann es einem gehen, wenn man einschläft. Also lasst uns wach sein. Packt uns schwere Müdigkeit, das kennen Autofahrer, ist es schwierig, die Augen aufzuhalten. Vom Schlaf übermannt ist der ein und andere schon am Steuer eingenickt und hat dadurch sein Eigenleben gefährdet und auch das anderer. Und deswegen ist es toll, auf längeren Fahrten Beifahrer zu haben, solche, die einen ansprechen, die mit einem reden, die das Gehirn in Gang bringen durch Überlegungen, dadurch bleiben wir wach. Also lasst auch uns als Gemeinde miteinander im Gespräch sein, im Gespräch über unseren Glauben, über das, was er uns bedeutet, was wir für Jesus empfinden und was wir mit ihm erfahren und erleben. So bleiben wir wach. Und dieses Ziel, wach zu bleiben, verfolgte auch unsere Gemeindeumfrage, die wir ja in der Gemeinde gestartet haben und an der sich so viele, 180 von euch beteiligt haben und haben Rückmeldung gegeben und uns gesagt, was gefragt wurde. So bleiben wir wach, dass wir einander zuhören und auch diese Umfrage dient genau dazu, hinzuhören, zu hören, wahrzunehmen. Was sind denn die Gedanken, was sind die Empfindungen, die Erwartungen, die Hoffnungen, die wir in unserer Gemeinschaft tragen und die uns miteinander verbinden? Hören wir also einander zu, geben wir aufeinander Acht, damit keiner in Gefahr gerät, einzuschlafen. Christus ruft uns zu, Vers 35, haltet euch bereit, lasst eure Lampen nicht verlöschen. Wir werden erinnert, euer Licht soll leuchten. Und das ist ja unsere Gemeindevision, ein Licht in Dortmund. Lasst euer Licht leuchten, stellt es nicht unter den Scheffel, macht euch nicht selbst klein, versteckt euch nicht. Dazu sind wir in die Lebensgemeinschaft mit Christus gestellt. Aber das Licht, unser Licht brennt nicht selbstverständlich. Wie bleiben wir wach? Nicht durch uns kann geistliche Veränderung geschehen. Und damit sind wir beim eben gehörten Lesungstext, die eine innere Verbindung zueinander haben. Nicht durch uns kann geistliche Veränderung geschehen, geistlicher Aufbruch. Nicht in eurer Macht und Kraft steht es zu heilen, Wunder zu wirken oder dem Berg zu sagen, versetze dich. Sondern es geht um die Kraft Gottes. Um seine Wirkmächtigkeit. Und dafür, ihr Lieben, dafür gilt es, wach zu sein. Ihn bitten, Jesus bitten, mehr von ihm zu empfangen. Entschließe dich, achtsam Aufmerksamkeit durch deinen Alltag zu gehen. Übe dich darin, in jeder Begegnung, in die du unverhofft gerätst oder auch planvoll mit Jesus zu rechnen. Das ist eine Übung, auf die sich jeder von uns täglich und ständig einlassen kann. Gottes Gegenwart gegenwärtig zu sein, mit ihm zu rechnen, mit seiner Kraft die Situationen, in die du gestellt wirst, zu gestalten. Das kann das schwierige Gespräch sein mit dem Kollegen auf der Arbeit. Das kann aber auch die häusliche Auseinandersetzung mit den Kindern sein. Das kann das Paargespräch sein. Das kann dein Verhalten im Supermarkt sein. Dein Redebeitrag in der Kneipe. Ganz egal, wo du dich auffällst, dein Licht leuchtet ja immer. Es ist ja nicht so, dass wir als Christ mal das Licht anstecken, dann machen wir es wieder aus und am Sonntag machen wir es wieder an. Das ist auf jeden Fall nicht die Vorstellung Jesu, die er zu unserem Leben hat. Lasst euer Licht immer leuchten, denn ihr wisst ja nicht, wann der Herr zurückkommt. Dies zu erfahren, die Gegenwart Jesu in unserem Leben, werden wir erbitten. Wir werden deswegen beten. Das zu erfahren, werden wir vielleicht auch fasten. Damit beginnt es nämlich, darin besteht es, wenn du mehr von Jesus erfahren willst, dass du, Vers 36, wartest. Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Warten ist was anderes als befehlen. Warten ist etwas anderes als, jetzt hast du hier zu sein, zu sagen. Warten ist ein Ausdruck der Abhängigkeit. Dass du wartest, bereit bist, wach bist, aufgeweckt in all deiner Abhängigkeit von Jesus und dieser Abhängigkeit bewusst zu sein, darum geht's. Und zugleich zum eigenen Tun und Handeln entschieden bereit. Hingabe an Jesus bedeutet nicht, dass du alle deine Viere von dir streckst und sagst, ich warte jetzt auf Jesus, Besonderes in meinem Leben tut. Ich warte darauf, dass irgendetwas geschieht und ich dann schlagartig erkenne, was ich zu tun habe, wie und wann und wo. Sondern darin besteht es, dass du gegenwärtig bist des Gedankens, dass Jesus schon da ist, in dir, in deinem Leben und dass du durchaus frei bist zu entscheiden. Streck nicht alle Viere von dir und überlasse dann alles Jesus. In dem Sinne, ich lasse mein Leben ganz und gar von Jesus bestimmen und deswegen brauche ich selber irgendwie nichts tun. Das ist, ihr Lieben, nicht Hingabe an Jesus, sondern das ist geistliche Trägheit. Wach bist du im eigenen Handeln. Wer wach ist, handelt. Der Schlafende handelt nicht. Wach bist du im eigenen Handeln, in deiner Verantwortung, die du für dein Tun und für deine Entscheidungen übernimmst. Und hab keine Angst davor, sondern entscheide dich im Namen Jesu. Dann gibt es durchaus immer wieder auch einmal Dinge, die wir nachkorrigieren müssen in unserem Leben. Aber bitte hab keine Angst vor eigenen Entscheidungen, sondern fasse Glauben und sag, Jesus mit dir. Ich weiß nicht 100%, wo dieser Weg hinführt oder jener. Aber mit dir will ich den ersten Schritt auf diesem Weg tun und dann sehen, wie es geht. Es gibt ein Einschlafen des Glaubens bei vollem Bewusstsein der Existenz Gottes. Die wenigsten Christen oder gar kein Christ zweifelt an der Existenz Gottes. Das ist uns völlig klar. Und dennoch können wir offensichtlich eingeschlafen sein. Jesus spricht an anderer Stelle derart darüber, dass er sagt, vergrabe nicht das dir gegebene Pfund. Also die Möglichkeiten, die Gaben, die dir gegeben sind, die natürlichen und die geistlichen, die setze ein, vergrab das Pfund nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit den kleinen Gurken am eigenen Glaubensbaum, ich spreche im Bild, nicht einverstanden sind. Ach, an meinem Leben kann man, von mir kann man nur so kleine Früchte pflücken. sagst du dann. Und weil die dicken Früchte nicht an dir hängen, an deinem Lebensbaum, bist du unzufrieden mit dir und deinem geistlichen Leben und irgendwie auch mit Jesus. Du willst die fetten, dicken Früchte an dir finden, die prallen Mangos oder was weiß ich. Aber ihr Lieben, da hilft alles Umgraben des Lebensbaumes nicht. Sondern ich glaube, dass Jesus dich anschaut und mein Leben anschaut und sagt, an deinem Lebensbaum als Christ hängen Früchte, denn dein Licht leuchtet schon. Mach mir also bitte keine Vorwürfe, sagt Gott, darüber, was ich an dir wachsen lasse. Und erzähl mir bitte nicht, ich fange dann im Glauben an zu leben, wenn da die Riesendolden hängen. Du lebst jetzt. Und geistlich wächst du, indem du jetzt das tust, was dir jetzt gegeben ist. Ich weiß nicht, welche Früchte Gott für dein Leben vorgesehen hat, dass sie an deinem Lebensbaum wachsen. Aber ich bin gewiss, weil es die Bibel sagt, dass da Frucht ist. Und ich glaube, dass es ein Wachstumshemmnis ist, mit unseren bescheidenen Früchten zu hadern, weil wir uns immer nach den supergroßen Dingen aussehen. Aber das Leben mit Jesus ist einfach und praktisch und ganz konkret. Du kannst, wenn du nachher hier rausgehst, Menschen ansprechen und sagen, schön, dass du da bist. Du kannst auch an ihnen vorbeigehen. Du kannst auf irgendetwas, was in dieser Gemeinde gut funktioniert, hingehen und sagen, Dankeschön, hat mich gefreut. Du kannst aber auch bei irgendetwas, was nicht gelingt, hingehen und sagen, wie kann denn sowas passieren? Es liegt an dir, welche Frucht dein Baum trägt. Und das freundliche Wort mag eine kleine Frucht sein, aber es ist eine große Wirkung. Gott hat dich in seinen Garten gesetzt, damit du Frucht trägst, damit dein Licht leuchtet. Und die Größe der Flamme ist nicht entscheidend, sondern dass das Licht brennt. Schreibe dem Gärtner nicht vor, was an dir wachsen soll. Und mach Jesus keine Vorschriften darüber, wie groß die Flamme deines Lebens leuchtet in dieser Welt. Petrus fragt, das ist hier nicht mehr auf unserem Zettel, Vers 41. Petrus fragte nach dieser Rede Jesus, Herr, bezieht sich der Vergleich mit dem Hausherrn auf alle oder nur auf uns Apostel? Mit unserem Text werden wir sagen, er bezieht sich nicht nur auf die Apostel, die natürlich in der Gemeinde Leitung ausübten, Lehrverantwortung hatten und auch den Weckdienst auszurichten hatten. Aber der Glaube hängt eben nicht nur an den Leitenden einer Gemeinde, nicht nur an deinem Hauskreisleiter, hängt auch nicht nur an den Ältesten oder an den Diakonatsleitern oder wer sonst auch immer hier eine Leitungsaufgabe in dieser Gemeinde ausübt. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, weil der mir nicht gibt, was ich brauche, wachse ich nicht. Weil die so schläfrig sind, schlafe ich halt auch. Gilt das, fragt Petrus, für alle oder nur für uns Apostel? Und mit unserem Text werden wir eindeutig sagen, nicht nur die Apostel hat Jesus im Blick, sondern jeden Einzelnen, jeder Einzelne, jeden, der Jesus nachfolgt. Jedes Gemeindeglied an seinem Platz mit den unterschiedlichen Gaben, mit der unterschiedlichen Frucht, mit deiner Beauftragung. Der gehörte Lesungstext aus Matthäus 17, ich sprach schon darüber, unterstreicht das. Geistliches Wachstum und liebevolles Leben sind untrennbar miteinander verknüpft. Unsere Auswertung hat ergeben, die Auswertung, von der ich eben sprach, hat ergeben, dass wir einen, wie man das sagt, geringen Liebesquotienten haben. Also viele in der Gemeinde sagen, hier ist wenig Liebe. Ich frage euch, warum ist hier wenig Liebe? Wer hat's denn verbrochen? Bitteschön, wenn hier wenig Liebe ist, dann lieb. Das ist deine Frucht, das ist dein Licht, deine Tat. Ich kann mich hier nicht hinter den Pfosten stellen und sagen, sollen mal andere machen. Komm raus aus deiner Ecke und versäum dein geistliches Leben nicht, indem du erwartest, dass andere dich geistlich ernähren. Das ist deine Verantwortung. Unsere Verantwortung ist es, die Wiese zu bereiten und das Kraut auf der Wiese wachsen zu lassen. Und wenn ihr sagt, das braucht ein bisschen Dünger, dann ist das okay. Aber fressen, Entschuldigung, muss schon jeder selbst. Und das gilt für die Gottesdienste, das gilt für eure Hauskreisgruppen, das gilt für alle Kleingruppen, das gilt für den Crossover, das gilt für den Teenkreis, das gilt für jedes geistliche Leben ganz grundsätzlich. Lasst euer Licht leuchten. Nachfolge Jesu ist eine persönliche, eine eigenverantwortliche Sache. Du magst dazu Ermutigung brauchen oder auch Ermahnung. Jemand anders braucht Ansporn und wieder andere Zurechtweisung. Wir brauchen die Lehre, wir brauchen Motivation, wir brauchen auch Teams. Nur seine eigene Lampe leuchten lassen ist Sache dessen, der sie trägt. Aufmerksam, wachsam für Gottes Wirken im eigenen Leben und Umfeld sein, das kannst du nur persönlich für dich. Der Glaube an Jesus ist eigenverantwortliche Sache, tatsächlich. Wir sind es in unserem Leben, auf jeden Fall in unserer Gesellschaft gewohnt, dass uns vieles nachgetragen wird. Aber für dein geistliches Leben ruft Jesus dich persönlich an. Aufgewacht, ruft er. Aufgewacht. Seid bereit. Wachen und schlafen ist etwas ganz Persönliches. Meine Mutter sagte früher, als ich ein Kind war und es stand irgendeine Feier an, dann sagte meine Mutter, da war ich so klein, da sagte sie, jetzt musst du vorschlafen. Da musste ich früher ins Bett, um vorzuschlafen. Ja, habt ihr vielleicht auch gehört. Vorschlafen, das geht überhaupt nicht. Vorschlafen kann man nicht. Haben wir trotzdem immer gemacht. Vorschlafen. Nein, wachen und schlafen kann nur jeder persönlich für sich und vorschlafen gilt nicht. Jetzt sind wir wach. Du kannst nicht vorschlafen für morgen. Oder vorwachen für morgen. Jetzt ist der Augenblick. Jetzt ist die hochwillkommene Zeit deines Lebens, deines Handelns. So ist jeder ein Licht, ein ganz persönliches. Und du kannst auch nicht für einen anderen dich ausruhen und für einen anderen schlafen und für einen anderen wachen. Das ist nun mal was ganz Persönliches. Jedes Licht, und das ist die Botschaft darin, ist einmalig. Und deswegen ist dieses Licht auch einmalig wertvoll. Niemand kann für einen anderen leuchten. So wie eine Kerze nicht den Schein von zweien geben kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass du leuchtest, aber es ist nicht das Außergewöhnliche, sondern es ist die Verheißung jeden neuen Tages. Und es kann deine Erwartung an jeden neuen Tag sein. Und deine Bereitschaft erfordert es auf jeden Fall. Also versprechen wir einander, wach zu bleiben. Das wäre doch mal was. Dass wir einander versprechen, wach zu bleiben. Dass wir also nicht darüber ein Urteil fällen, ist der wach oder schläft der, oder ist er schon aufgewacht oder hat er völlig verpennt, sondern dass jeder für sich mal wacht und wir einander dazu ermutigen. Das Ziel Jesu mit uns ist eine geistliche Einheit, die von Menschen, die füreinander Wertvolles im Herzen tragen und füreinander Gutes anstreben. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die zunächst und allererst das Gute über den anderen denkt und nicht den Verrat wittert oder die Geheimniskrämerei oder sonst was. Wollt ihr liebevoll leben, dann ändert euer Denken in dieser Hinsicht. Dann begrabe das Misstrauen. Eine Gemeinschaft, in der wir uns für andere Menschen einsetzen, einander ermutigen. Daran hat Jesus gefallen. Denn er ist der, der nach allen schaut, der nach dir schaut, der nach mir schaut, der nach uns sieht, wenn wir zurückbleiben. Und du kennst das Gefühl und das Erleben genauso wie ich, zurückzubleiben. Das ist wie auf einer Wanderung, wenn man müde wird und man hängt sich so von der Gruppe ab und hinten sind auch noch irgendwelche. Und da sagt Jesus nicht, na prima, abgehängt, Rest der Kompanie weiter nach vorn. Sondern er ist wirklich einer, der dich sucht, der die Zurückbleibenden nach allen sucht. Aber niemand, der zu Jesus gehört, ist nur Zuschauer. Die Tür, ich schließe, an die Jesus bei seiner Heimkehr klopft, in diesem Gleichnis, das er ausführt. Die Tür, an die Jesus, der Bräutigam, bei seiner Heimkehr klopft, ist eine Haustür. Und an dieser Haustür steht dein Namensschild. Die Tür, an die Jesus klopft, an dieser Tür steht dein Namensschild. Und du wirst dich freuen, wenn der Herr dich bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Wach und dienstbereit, weil dein Licht leuchtet. Und je mehr davon, desto besser. Denn umso heller ist der Schein in unserer Mitte und umso heller der Schein in diese Welt hinein. Jedes einzelne Kerzenlicht ist klein und gering. Aber viele Kerzen, viele einzelne Lichter haben eine gewaltige Stahlkraft. Von solcher Gemeinde träume ich. Amen.
Warten auf den Bräutigam und doch tätig zu sein, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Ich habe mich erinnert an ein Buch, in dem es mal darum ging, was glauben wir eigentlich? Und da wurden bestimmte Gedankengebäude aufgezeichnet. Das eine war, ja, viele glauben daran, dass mein Verantwortungsbereich 1% ist, Gott aber zu 99% mich unterstützt. Andere, 50%, gibt Gott mir an Kraft und auch an Vorangehen und 50% liegen bei mir. Und der Schluss des Buches war aber 100% ist meine Verantwortung und 100% ist Gottes Verantwortung. Und dann glaube ich, kann ich gehen und kann auch im Warten auf Gott damit rechnen, dass er als der ewige und treue zu mir steht und mich begleitet. Und in diesem Sinne würde ich eigentlich gerne die Anbetungszeit mit euch beginnen.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, warten auf den Herrn, warten auf den Herrn, denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter, du bist der ewig treue Gott. Du bleibst mir treu und wirst mich töne. Den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei und wir hören auf mit Adler schwingen.
im Warten auf den Herrn, warten auf den Herrn,
warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst dir treu. Schwachen gibst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Wir fahren auf mit Atemschwingen.
Dieser Gott fordert uns heraus. Er fordert uns heraus, aufs weiße Wasser, aufs weite Wasser zu gehen. Und es gibt viele Lebenssituationen in meinem Leben, wo ich mich herausgefordert fühle, einfach voranzugehen. Herausgefordert fühle auch von Gott, ihn in den Blick zu bekommen und den Weg nach vorne zu wagen und die Dinge zu tun, die mir im Moment doch einfach so zu entgleiten scheinen. Du rufst mich raus aufs weite Wasser. Du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im Tiefen. Deinen Namen ruf ich an. Ich schau so weit ich sehen kann. Und komm die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin da. Und du bist. Dass
ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Für mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue, lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Für mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, lass mich fest im Glauben stehen, des Wetters. Für mich hinten, wo ich nicht begrenzt vertraue, lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Für mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, wenn ich fast im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Und deinen Namen ruf ich an. Ich schau so weit ich sehen kann.
Gott, die Flut hält
du mich fest in deinem.
Ich finde es gut, dass du einfach der Gott bist, der uns begleitet, der uns aber auch herausfordert. Uns herausfordert, Schritte zu gehen, uns herausfordert, Dinge in Bewegung zu bringen. Aber in dem Bewusstsein, dass du sagst, es ist gut, einfach das mit dir zu tun, weil du dabei bist. Weil du der Gott bist, der uns darin begleitet. Herr, daran dürfen wir glauben, damit dürfen wir rechnen. Wir dürfen damit rechnen, dass du als der große Gott Dinge bewegen und Dinge wirklich auch ins richtige Fahrwasser zu bringen. Du bist der Gott, auf den wir vertrauen. Du bist der Gott, auf den wir warten. Der Gott, auf den wir warten in unserem Leben, aber auch der Gott, auf den wir warten, dass du wiederkommst und dass du letztendlich dein Reich sichtbar bauen wirst. Wir vertrauen dir und wir sind einfach froh, dass wir dich kennen dürfen und mit dir unterwegs sein können.
Ich schau auf dich, oh, sei mein Licht, sei mein Licht. dein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhält. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da.